Hallo liebe Leute, willkommen einmal mehr zu Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und Junge, heute haben wir wieder eine schöne Sendung vor uns. Eine Sendung so ganz nach meinem Geschmack, denn wir werden sowohl wieder mal eintauchen in die Counterculture Kaliforniens, 60er, 70er Jahre. Es wird Indien eine große Rolle spielen in dieser Sendung. Und wir werden aber dann auch einen Bogen schlagen, jetzt direkt in unsere Zeit, auch in einige dieser Machtstrukturen anschauen, gerade so die neuen, die jetzt kommen, Silicon Valley, die großen Player im Internet und all das zusammen hier in einer Sendung. Und da sind wirklich erstaunliche Connections. Unter anderem werden wir heute erfahren, das ist vielleicht nur Trivia-Wissen, aber das ist ja das Spannende. Manchmal führt dann dieses Trivia in wirklich freaky Stuff auch rein. Unter anderem werden wir zum Beispiel auch erfahren, woher eigentlich das Logo von Apple Computers kommt, der kleine Apfel. Und jetzt geht's los. Und unsere Story führt uns erstmal zurück in die 60er Jahre. Drauf gekommen bin ich auf diese Geschichte, also ich kenne das eine oder andere schon länger, aber jetzt intensiver recherchiert habe ich das, weil im vergangenen Dezember Richard Alpert gestorben ist. Und von dem habe ich gleich mal ein Bild hier am Start. Das ist Richard Alpert. Richard Alpert oder auch, wie er vielleicht manchen Leuten noch bekannt ist, unter seinem spirituellen Namen Ram Dass. So ist der gleiche Mann, Richard Alpert und Ram Dass. Und der ist eine richtig spannende Figur. Der ist jetzt im Dezember vergangenen Jahres, also vor 2-3 Monaten erst gestorben. Und was Richard Alpert erstmal schon mal bekannt gemacht hat, er war eine der wichtigen Figuren Anfang der 60er Jahre, für diese ganze LSD-Bewegung. Tatsächlich war Richard Alpert, ist gestartet als junger Psychologe oder Psychiater, ein sehr hervorragender Wissenschaftler, und er wurde dann die rechte Hand von Timothy Leary. Timothy Leary kennt ihr alle, das war so der große LSD, welchen Begriff nimmt man da? LSD-Papst sagen die manchmal gerne, was ist so albern. Aber einer der dieses LSD halt ganz groß gemacht hat in den 60er Jahren. Ja. Timothy Leary und Richard Alpert, hier waren sie so in jungen Jahren, das müsste so von Anfang der 60er Jahre sein. Die beiden waren eigentlich Wissenschaftler an der Harvard-Universität, renommierte Universität im Osten der USA. Und die haben dann Anfang der 60er angefangen, mit diesem LSD zu experimentieren. Legendär ja, die Versuche bei Harvard. Und das haben die dort ein paar Jahre gemacht, bis sie dann so ein bisschen in Ungnade gefallen sind und dann von der Universität auch rausgeschmissen wurden. Nicht zuletzt ging es, glaube ich, darum, dass sie dann eben ihre LSD-Experimente auch an jüngeren Studenten gemacht haben. Und die Forscher war, glaube ich, nur, darfst du es nur bei den älteren Jahrgängen machen, wie auch immer. Jedenfalls wurden sie dann von der Universität so ausgestoßen und haben dann privat noch ihre Forschung weitergeführt. Da wird es dann wahrscheinlich noch spannender. Vielleicht kann man gleich auch am Anfang das schon erwähnen, weil manche von euch werden das auch wissen. Bei diesen ganz frühen LSD-Experimenten, da hat er von Anfang an auch der Staat da gewisse Interessen. Die CIA hat diese Experimente zum Teil mitfinanziert. Und für die, das haben wir auch schon an anderer Stelle, glaube ich, intensiv auch berührt, diese Zusammenhänge von diesen Drogen und Sozialexperimenten, Social Engineering bis hin zu so MK-Ultra-Geschichten, wo man versucht, mit Drogen die Persönlichkeit von Menschen aufzuspalten und sie sich vielleicht dann gefügig zu machen. Also das ist, glaube ich, so das Interesse, was damals auch die CIA an diesen Dingen hat. Ne? Aber das ging dann relativ schnell, ging das außer Kontrolle. Das ist eine spannende Geschichte bei dem LSD überhaupt. Ja? Also, dass da diese Machtstrukturen ganz klar eine Rolle spielen, das Ding überhaupt in diese Welt gebracht zu haben. Das aber auf der anderen Seite, was dann dabei rausgekommen ist, glaube ich, nicht unbedingt der Plan. Und Timothy Leary ist auf jeden Fall so eine Figur, eine sehr kontroverse Figur. Für die einen ist es so ein Superhero, der ist so eine Ikone auch von dieser ganzen Psychedelic-Szene und so weiter. Es gibt heute immer noch Leute auf irgendwelchen Techno-Partys mit einem Timothy Leary-T-Shirt rumlaufen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, das ist von Anfang an ein CIA-Mann gewesen und hier werden Drogen gegen die Menschen eingesetzt. Und an beidem ist was dran. Definitiv gibt es diese Verflechtung mit der CIA. Aber ich muss jetzt auch hier noch bei Timothy Leary auch erwähnen, er ist eine kontroverse Figur, man könnte eine ganze Sendung über den machen. Aber ich möchte zumindest mal auch erwähnen, ich meine, er scheint schon eine Persona non grata geworden zu sein. Ich meine, immerhin wurde er dann von den USA, also vom Staat auch verfolgt, ist auch ins Gefängnis gekommen, war mehrere Jahre im Gefängnis. Und Zum Teil hat er dann auch das Land verlassen. Unter anderem hat es ihn auch nach Europa geführt, in die Schweiz. Auch da sehr interessant, weil Schweiz hat auch so eine besondere, besonderes Verhältnis auch zu diesen, sowohl zu LSD als auch zu den LSD-Therapien und so weiter. Ich habe ja, glaube ich, schon mal über die Kirschblütengemeinschaft gesprochen aus der Schweiz. Das ist durchaus vielleicht auch angeschoben von Timothy Leary. Wie genau, weiß ich aber nicht. Aber was ich weiß, weil ihr wisst, auch ein kleines Steckenpferd von mir ist auch die Musik. Ich mache auch gerne so wirklich Musik aus den 60ern und 70ern. Und da Timothy Leary hat tatsächlich auch mal eine Aufnahme gemacht mit einer bekannten Berliner Krautrock-Band. Ashra-Tempel heißen die. No shit. Das ist heute eine gefragte Platte. Ziemlich teuer, also wenn du die im Original noch kaufen willst aus den 70ern. Ashra-Tempel und Timothy Leary. Abgefahrene Musik natürlich, ja, voll so diese LSD-Musik. Aber das ist kein Trash, das wollte ich damit nur erwähnen, weil Ashra Tempel, da befinden sich da auch so großartige Musiker wie der Gitarrist Manuel Götsching, also einer der besten Gitarristen überhaupt aus dieser Zeit, also auch was so ranging. Es war so kein Trash, das wollte ich damit nur sagen, weil viele sagen, ah, Timothy Leary, das ist so CIA-Mann, aber so einfach ist es nicht. Das ist ja bei dieser ganzen Geschichte eben oft auch nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, weil all diese Faktoren dort reinspielen, ne? Aber gut, Timothy Leary wäre ein anderes Thema. Heute geht es um diesen hier, um Richard Alpert. Ja? Und jedenfalls, als die beiden aus der Harvard-Universität ausscheiden mussten, dann haben die sich aufs Land zurückgezogen, haben so ein privates, großes Grundstück gehabt mit einem riesengroßen Haus. Das hat ihnen jemand zur Verfügung gestellt, mehr oder weniger mietfrei. Und dort haben die dann ihre LSD-Experimente weitergeführt. Und dann halt nicht mehr mit den Ketten sozusagen, die Universität noch vorschreibt, sondern hey, Freestyle. Und die haben das muss man auch wirklich sagen, im Unterschied zu vielen anderen von diesen doch finsteren Drogenexperimenten, so, die mit Menschen da gemacht wurden, die haben das an sich selber gemacht. Das ist schon mal, das finde ich mal schon mal ein wichtiger Unterschied. Die haben selber diese Sachen gemacht. Und dann, als sie dort in diesem jenseits von der Universität dort so eine Art Kommune gebildet haben, das kann man wirklich sagen, es waren mehrere Leute, die haben zusammengelebt und im Grunde ging es denen nur, das LSD zu erforschen. Das haben die mit Tests gemacht, die durchaus einen gewissen wissenschaftlichen Standard noch hatten. Aber vor allem haben sie es einen Selbstversuch gemacht und sind da wirklich in extreme Dosen auch rein. Also wirklich krasses Zeug gemacht, was man sich gar nicht vorstellen kann. Es ist so ein Experiment über 10 Tage oder sowas, die Scheiben abgeklebt und wie auch immer. Äußerst intensiv. Es ist eine Legende, gibt es Bücher drüber und allen Kram. Aber 1966 war es, glaube ich, also Mitte der 60er, da hat Richard Alpert genug von dem ganzen Kram gehabt. Zum einen vielleicht genug auch von diesem Timothy Leary, letztens war es immer an Richard Alpert eher für die praktischen Dinge zu sorgen. Und sie hatten immer mehr Geldprobleme, es ist immer mehr durcheinander geraten und dann auch der ganze Stress mit dem Staat, immer mehr ist man in so eine Paria-Situation gekommen. Und da hatte Richard Alpert irgendwann hat er genug davon gehabt. Und er hatte auch genug von dieser ganzen psychedelischen LSD-Geschichte. Und dann ist er seinem inneren Ruf gefolgt und ist nach Indien ausgecheckt. Ist erstmal nach Indien gegangen. Und in Indien hat er dann seinen Guru getroffen. Und das ist eine hochinteressante Geschichte. Der Guru, das ist der heißt Neem Karoli Baba. Und das ist ein Guru, der in Nordindien unterwegs ist. Und Der Richard Alpert kam zu dem Ashram von dem Guru. Zu dem Zeitpunkt hatte der Guru war schon so bekannt, dass man da schon einen Tempel und einen Ashram um ihn baut. Ashram ist das Sanskrit-Wort, vielleicht am ehesten übersetzt man mit Kloster. Also halt so eine Community, die da aufgebaut wird rund um den Guru, wo halt Leute leben und dann halt die halt gemeinsam diesen spirituellen Lebensstil leben wollen. Ne? Und dieser Richard Alpert kommt eben 1966 in Indien in diesen Ashram. Oder zu diesem Guru. Und jetzt erzähle ich euch so eine Geschichte. Und ich sage es euch gleich, ob die Geschichte so stimmt, weiß ich nicht. Es gibt mehrere Versionen von der Geschichte. Ich habe auch von Richard Alpert schon verschiedene Versionen gehört. Aber im Kern ist die Geschichte letztens immer gleich. Und ich erzähle euch mal die Geschichte, wie ich es zuerst gehört habe. Und das eine oder andere Detail mag dort nicht stimmen. Das ist halt auch in der Popkultur oft so Mythenbildung. Bei heiligen Männern dann sowieso kommt das noch dazu. Aber die Geschichte im Kern erzählt sie auch Richard Alpert so. Er kommt also zu diesem Guru. Und Richard Alpert hat aus Amerika noch mitgebracht, ein Fläschchen reinstes LSD. Es wurde damals, 1966 war das noch legal zu kaufen in den USA. Ja, es kam von hier dem Schweizer Konzern Sandoz, dem wir an anderer Stelle schon begegnet sind, Basel, ja, die haben das LSD da geliefert. Und er hatte so ein Fläschchen, wie so ein Apothekenfläschchen, so ein Medizinfläschchen, reines LSD bei sich. Hat er immer noch in Indien gehabt, ja, obwohl es auch selber gar nicht mehr genommen hat. Und jedenfalls fragt ihn dann der Guru, und ich habe ja auch mal ein Bild von ihm hier, Neem Karoli Baba. Ja. Jedenfalls fragt ihn dann der Neem Karoli Baba, fragt ihn irgendwann so, give me the Yogi Medicine. Die Yogi-Medizin hat er das genannt. Also das für die Yogis. Und der Albert gibt ihm das. Und der Guru hier, eben ganz bescheidener, einfacher Mann. Ja? Tatsächlich, fast auf jedem Foto hat er diese Kuscheldecke um sich rum. Und ansonsten hat er nichts gehabt. Das ist so ein typischer indischer Yogi halt, der den materiellen Dingen halt komplett entsagt und halt ganz einfach lebt. Und der fragt ja, give me the Yogi-Medicine. Und dann hat er so das Fläschchen an, schaut sich das so an, so. Ein bisschen, macht's auf, riecht mal dran. Und auf einmal stürzt er das Fläschchen rein. Das komplette Fläschchen. Ich bin jetzt auch kein Experte in Dosierung mit LSD, aber das sind, glaube ich, hier reden wir immer nur von Mikrogramm oder sowas, in denen das dosiert wird. Also tausendstel Gramm. Du brauchst wirklich nur ganz wenig. So ein Tropfen von der Flüssigkeit ist wahrscheinlich schon ganz schön viel. Also irgendwas zieht er sich das komplette Fläschchen rein. So. Und Richard Alpert natürlich unter Schock. Oh. Was nun? Ich meine, was nun? Und was passiert jetzt mit dem Guru? Ich meine, wenn der jetzt durchdreht, wenn der jetzt stirbt, so eine Dosis, also das ist irgendwie, ja, hat er kein gutes Gefühl gehabt. Und er erzählt es halt so, dass der Guru die ganze Zeit, also er hat die Flasche reingestürzt und sitzt halt so da, wie halt so ein Guru oder so da sitzt. Ja. Und Richard Albert, bei dem geht voll der Kopf hin, so, ach du Scheiße, so. Was jetzt, wenn der durchdreht, wenn der stirbt? Vielleicht werde ich am Ende gelyncht. Aber irgendeinen indischen Heiligen auf dem Gewissen. Hey. Weißt du, der Trip läuft und hey, Panik und, und immer wieder hinschauen, was ist mit dem Guru? Wann kickt sie ihn? Was passiert? Und der Guru sitzt die ganze Zeit so da halt. Ja, alles entspannt. Und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, einer halben Stunde oder sowas, da sagt der Guru dann was. Und was er sagt, ist so, what an interesting substance this is. Und hey, Richard Albert so, wow. Und er beschreibt es so, bang, das ist der Moment, wo es ihn getroffen hat. Wo er erkannt hat, da ist ein Typ, der ist nochmal in der Realität jenseits von diesem LSD. Für Richard Albert war dieses LSD, das Psychedelische und das aus dem Körper rausgehen, all diese Dinge, das war für den sozusagen das Ticket im wahrsten Sinne des Wortes in diese spirituelle Welt, in die feinstoffliche Welt. Aber dann trifft er jetzt auf einmal jemanden, der da nochmal, da drin ein Meister ist. Und wie gesagt, die Geschichte gibt es in verschiedenen Versionen. Am Ende ist es immer so, dass Richard Albert halt erkennt, hier ist jemand, der hat noch eine größere Qualität als diese ganze LSD-Geschichte. Da geht es nochmal um andere Horizonte. Und in dem Moment beugt er sich nieder, okay, du bist mein Meister. Ja, wie es halt so in Indien ist, das ist mein Guru, jetzt hat es mir gezeigt. Ja. Die Story variiert ein bisschen, nicht immer ist es dieses Liquid Acid, manchmal sind es irgendwelche Pillen, aber es ist immer dieselbe Geschichte, dass Neem Karoli Baba sich halt echt eine absolute Überdosis dort von der Yogi-Medicine einverleibt und dann sagt, hey, interesting. Aber das war es dann auch schon. Jetzt ist, ob diese ganze Geschichte überhaupt stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Das ist mal ganz grundsätzlich so, wenn wir von heiligen Leuten reden, das ist bei uns in Europa nicht anders. Und dann gibt es natürlich immer ganz, ganz viele Legenden und Geschichten. Und wir wissen nicht, ob die im Einzelnen so stimmen. Manche sind vielleicht übertrieben, manche sind dazu gedichtet, manche sind aber auch möglich. Das ist das Ding. Ich war selber lange in Indien und ich habe Menschen getroffen und Situationen erlebt, wo auch hier bei uns die meisten sagen, das gibt's nicht. Ich habe es aber selber erlebt. Andererseits habe ich auch viel Übertreibungen erlebt und so weiter. Am Ende weiß das halt nicht genau. Ja. Wie sie das abgespielt hat. Aber wenn jetzt, was ich weiß, ist, dass auf jeden Fall bei Yogis in Indien gibt es diese Disziplinen. Also es gehört bei manchen Yogis gehört das zum Weg, zur Ausbildung, wenn du willst, eben auch mit Giftstoffen umzugehen. Also Substanzen einzunehmen und die so zu isolieren, auf dem ganzen Lauf durch den Körper durch, also die zu isolieren, die zusammenzuhalten, dass die eben nicht in die Blutbahn gehen oder die Blut-Hirn-Schranke oder wie auch immer, ja? Sondern dass es halt isoliert im Körper ist. Ich habe das schon mal angesprochen, wenn ihr euch erinnert, beim Thema Tantra, dass es da auch eben Übungen gibt, wie die Mönche lernen, eben die Substrate hier von weiblichen Säften beispielsweise, die aufzunehmen und dann auch eben zu isolieren, zu bunkern irgendwo im Körper und dann gezielt einzusetzen. Das sind Yogi-Praktiken. Das ist also nicht jetzt völlig ausgedacht oder irre so, sondern das erscheint mir jetzt nicht unrealistisch, die Geschichte. Ich ich war nicht dabei, vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber mir erscheint es nicht unrealistisch. Ich bin überzeugt davon, dass es in Indien Yogis gibt, die sowas machen können, eine Flasche LSD nehmen, ohne dass es auf die wirkt. Es gibt so viele Berichte von verschiedenen Giften, die die genommen haben und solche Geschichten, da gibt es ganz, ganz viele. Also würde ich das nicht ausschließen. Wie es genau war, weiß ich nicht, war nicht dabei. Vielleicht können wir ein bisschen was überhaupt noch über den Yogi erzählen, weil er doch ein echt ein faszinierender Mann auch ist. Im Grunde genommen so eine typische indische Yogi-Vita, möchte ich fast sagen. Als ganz junger Mensch schon, also er ist in eine Brahmanenfamilie geboren, also eine Priesterfamilie, also jetzt nicht aus der untersten Schicht. Ja. Und hat schon in sehr jungen Jahren, als Teenager, bei dem schon irgendwie Erleuchtungen gemacht oder irgendwie Klick gemacht. Aber, und er wollte sich dann schon, oder ist dann schon losgezogen, um halt dieses freie Yogi-Leben zu leben. Aber sein Vater hat ihn zurückgeholt und hat ihn erstmal davon überzeugt, hey, leb erstmal ein weltliches Leben. Und das ist auch so traditionell der indische Style. Erstmal erfüllst du deine weltlichen Aufgaben. Und wenn du das gemacht hast, wenn du einen Beruf gemacht hast, wenn du Kinder großgezogen hast, ist halt so das traditionelle, dieses Familiending. Und wenn das alles gemacht ist, danach kannst du dann loslassen und Yogi werden. So hat er es auch gemacht. Das heißt, er hat dann Jahrzehnte ein ganz normales Familienleben gelebt. Und als er dann Ende 50 war, 58, hat er ausgecheckt. Er hat gesagt, okay, das war's jetzt für mich. Ab jetzt mache ich Yogi. Das heißt, ich bin frei, ich entsag allen Materiellen und ich suche nur noch Gott oder Erleuchtung oder wie auch immer so. Und er hat dann wohl sehr schnell eine große Reputation aufgebaut. Also der ist dann sehr schnell sehr bekannt geworden in Nordindien. Unter anderem, weil von dem tatsächlich sich erzählt wird, dass er gewisse yogische Kräfte hatte. Unter anderem eine Geschichte, die auch Richard Allbert erzählt, die ist als er so am Anfang noch seiner Yogi-Karriere stand, aber kein junger Mann war, schon wie seit Ende 50, da ist er mit einem Zug gefahren, mit der Eisenbahn. Und hat ihm der Eisenbahnschaffner hat ihn aus dem Zug rausgeschmissen, weil er keine Fahrkarte hatte. Hat ihn rausgeschmissen. Und danach ist der Zug nicht mehr gefahren. Die Leute da, die Typen in der Lokomotive, so, keine Ahnung, das geht nicht mehr an. Lokomotive geht nicht mehr an, Motor kaputt. Ja. Naja, gut, sowas kann ja passieren, gerade in Indien. Und dann kommt halt irgendwann so ein Reparaturteam und die arbeiten alle dran. Und es geht halt nichts. Bis dann irgendwann die Fahrgäste in dem Zug, die das auch mitbekommen haben, die werden halt auch unruhig. Und die gehen dann irgendwann zu dem Personal von indischer Eisenbahn und so und sagen, hey, das liegt daran, weil ihr den Yogi rausgeschmissen habt. Weil ihr den nicht mit Respekt behandelt habt. Deswegen hält ihr euren Zug an. Holt halt den wieder rein, bittet um Entschuldigung, dann können wir alle weiterfahren. So. Nein, natürlich nicht. Aber es ging tatsächlich dann immer so weiter und irgendwann hat man keine Lösung mehr gehabt. Und dann ist man, sind sie zu dem Yogi hin, der halt noch neben dem Zug draußen saß, stundenlang. Und dann sehen sie, wie es halt in Indien ist, palaver, jeder will sein Gesicht verwahren. Am Ende des Tages haben sie ihn wieder reingelassen in den Zug, aber der Yogi hat auch noch ein paar Forderungen gestellt. Nämlich hat er noch gesagt, ja okay, aber wir kriegen das wieder hin, aber ihr müsst hier, weil da 2 Kilometer von den Bahngleisen weg ist das Dorf und ihr müsst für das Dorf hier einen Bahnhof bauen. Also muss er extra noch aus der Stadt irgendein höherer Beamter von der Indian Railway kommen und das dann unterschreiben und zusagen. Und schlussendlich war dann wieder alles geklärt und tatsächlich ist dann der Zug wieder losgefahren. Auch da, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich war nicht dabei. Geschichten werden auch gerne erfunden und dazugedichtet. Das haben wir übrigens in Europa auch. Wir haben in Europa, jetzt in unserer modernen Zeit nicht mehr, aber früher gab es auch alle möglichen Heiligenfiguren hier bei uns. Und da gibt es auch immer viel Geschichten. Da gibt es sogar ein Wort dafür, in der Geschichtsschreibung nennt man das Hagiographie. Eine Heiligenbeschreibung. Und das sind natürlich dann die wunderlichsten Dinge. Was weiß ich, Franz von Assisi zum Beispiel, der mit den Tieren sprechen konnte und so. Und ich will es nicht ausschließen. Aber ob es so ist, wissen wir nicht wirklich genau. Fakt ist, es wird auch dann gern eben so eine Heiligenvita draus gestrickt. Wie auch immer, wir wissen es nicht genau. Auch Richard Allbert selber, der erzählt es manchmal in verschiedenen Versionen. Die Geschichte ist auch verdammt lang her. Und ich habe das erste Mal, habe ich von Richard Allbert gehört, dass ich selber in Indien war. Da ist mir ein Buch von ihm in die Hände gefallen, was ich auch wirklich ein gutes Buch fand. Kann ich echt nur sagen. Das war jetzt nicht so ein langweiliges spirituelles Lehrbuch, so mit hunderten von Seiten, so, sondern es war eher so ein praktisches Buch. So eine Anleitung auch für Communities, ganz praktische Dinge, ein bisschen Gartenarbeit und all diese Dinge zusammen. Und ich war mir damals sehr sympathisch, kann mich gut erinnern, fand ich ein gutes Buch. Und ich glaube, dass ich dort diese Story gelesen habe. Aber jetzt, wo ich das recherchiert habe, habe ich Ihnen auch nochmal die Geschichte ein bisschen anders erzählen hören. Am Ende ist es immer gleich. Und Richard Allbert kommt eben zu diesem Mann. Der ist der Meister des LSD, der steht da drüber, das ist sein Guru. Und wie das in Indien ist, der Guru hat das auch akzeptiert, Richard Olbers jetzt mit der Schüler, aber er hat ihm neuen Namen gegeben. Das ist in Indien immer so. Wenn du dich einem traditionell, wenn du dich einem Guru hingibst, dann gibst du dem die komplette Verantwortung. Und das wird auch nach außen dokumentiert, indem er einen neuen Namen bekommt. Den bekommt er vom Guru. Und der Neem Karoli Baba hat also den Richard Olbert dann Ram Das genannt. Ram Das. Ram ist der Gott Rama. Ram, eine Inkarnation von Vishnu. Kannst du aber auch ganz allgemein vielleicht als Synonym für Gott sehen. Ja? Also es ist halt Gott. Und das heißt der Diener, also der Diener Gottes, so hat er ihn genannt. Ja, und hier habe ich auch nochmal so ein kleines Bild hier nochmal vom Neem Karoli Baba, wie das damals war. Der ist 1973 gestorben. Das sind also echt so Bilder Ende der 60er, Anfang 70er. Und das war so ein bisschen das Community-Leben. Was wir an dem Bild erkennen können, das ist jetzt nicht, wie viele es uns im Kopf haben, oh, indischer Guru, das ist wahrscheinlich so wie Osho, weißt du, so super reich mit den ganzen Rolls Royce. Der Typ hat ein sehr einfaches Leben gelebt. Und der war zwar damals bekannt, aber es war nicht so, dass da jetzt Zehntausende von Leuten waren oder sowas. Und der Ashram ist eher klein, es ist sehr familiär, sehr community-mäßig so. Ja, das ist so ein Bild aus dieser Zeit. Und dieser Neem Karoli, wirklich eigentlich ein faszinierender Mann, also so wie es halt in Indien immer wieder solche Leute hervorgebracht hat. Der hat tatsächlich bis an sein Lebensende kein Eigentum gehabt. Das war dem einfach egal. Der hat auch nichts gebraucht. Das Einzige, was er gehabt hat, war so eine Kuscheldecke. Ich finde das so großartig, ja. Jetzt könnten wir eigentlich so die Geschichte beenden und dann an Ram Das haben wir erinnert. Und eine schöne, kuriose Geschichte aus den 60s. Lustig, kurios, Indien. Aber es wird eigentlich jetzt erst richtig spannend. Denn der Ram Das, der war eben dann eine Weile dort in Indien. Und dann ist Ram Das, Richard Olbert, wieder nach den USA gegangen. Dann aber nicht mehr an die East Coast und nicht mehr zu seinen alten Buddies von vorher, also Timothy Leary in diese Szene. Nee, er ist jetzt an die West Coast gegangen, nach Kalifornien, nach Los Angeles, San Francisco und so. Und hat dort angefangen, in dieser kalifornischen Subkultur, die ja Ende der 60er boah, voll im Hype war, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, in mehreren Sendungen. Ne? In dieses Milieu ist er reingegangen. Und er hat sozusagen die frohe Botschaft aus Indien und die Botschaft von Neem Karoli Baba, die hat er in diese kalifornische Counterculture eingepflanzt, in diese Subkultur. Und hat dort einen enormen Einfluss genommen. Ne? Und das geht so weit, dass aus dieser Subkultur heraus ist er dann in den 70ern so langsam gewachsen, das, was wir heute Silicon Valley nennen. Das ist herausgewachsen aus dieser Subkultur San Francisco, aus dieser Bay Area rund um die Universität, um die Berkeley-Universität. Und es ist ja heute noch so. Ich meine, das Pasadena, das Palo Alto, das gleich dahinter, das, was Silicon Valley nennt. Das letzte ist alles im Großraum San Francisco, in dieser Bay Area. Und das eine hat sich aus dem anderen entwickelt. Und tatsächlich, Ram Das war ein sehr einflussreicher Mann. Und ich meine, heute haben wir wahrscheinlich mehr so und mehr Indienfahrer. Aber 1966 war es was Besonderes. Der Typ war ein halbes Jahr oder ein Jahr in Indien und er erzählt da von seinem Guru und hat halt dann angefangen, diese Message zu verbreiten. Und die ist da super reingekommen. Und was es jetzt so spannend macht, ist, dass es eine ganze Reihe von einflussreichen Internetpionieren gab, die dann auch zum Neem Karoli Baba gepilgert sind. Als erster und vielleicht der bekannteste überhaupt, das war Steve Jobs. Steve Jobs kennen wir alle, Gründer von Apple. Und Steve Jobs ist schon 1974, hat er sich auf den Weg gemacht nach Indien. Und ich meine, damals waren die natürlich nicht so reich, aber ich kann so oder so sagen, ey, nach Indien und dann auch noch in die Provinz, das ist immer ein Abenteuer. Das ist immer ein Abenteuer, weißt du? Also es ist halt Indien, ne? Egal wie viel Geld du hast, es ist immer was Besonderes, was Spannendes. Und der Steve Jobs ist auch nach Indien gegangen und ist eben zu diesem Neem Karoli Baba, den wollte der besuchen. Als er dann dort angekommen ist, der hat seinen Ashram in Kainchi, das ist im Norden von Indien, so am Fuß des Himalaya. Als sie dort angekommen sind, ist gerade der Neem Karoli Baba ein paar Wochen vorher gestorben und war also nicht mehr da. Das heißt, Steve Jobs hat den Neem Karoli Baba, die haben sich nie lebendig begegnet. Ja? Aber trotzdem hat der Steve Jobs halt dort Zeit in diesem Ashram verbracht. Und es ist dort ganz tief eingetaucht, auch in diese Vibe. Weil das muss man auch noch sagen. Jetzt, weißt du, so bei so indischen Gurus ist es so, und das hat der Guru selber gesagt, wenn der stirbt, dann ist dem sein Spirit immer noch da. Der ist immer noch dort am Wirken. Das ist dann diese Neem Karoli Ashram, da ist dann dem seine Energie drin, dem sein Spirit. Auch wenn der jetzt nicht mehr körperlich da ist. Aber auch vorher, wo er körperlich da ist, die meiste Zeit saß er auch nur rum und hat nicht viel gesagt. So, da geht es eher um den Spirit. Na, wie auch immer. Jedenfalls, Steve Jobs war tief berührt davon. Und tatsächlich ist dort auch der Grund, warum Apple-Computers heißen. Auch da gibt es verschiedene Versionen, die Geschichte erzählen. Aber die glaubwürdigste erscheint mir, das mit den Apple, das kommt vom Neem Karoli Baba. Denn der Neem Karoli Baba, der war bekannt, was der gerne gemocht hat, waren Äpfel. Das war dem sein Lieblingsessen. Es ist ja so, weißt du, wenn da irgendwelche, ob jetzt Westerner oder Inder, wenn Leute zu so einem Guru kommen, dann willst du dem ja was mitbringen. Ein Geschenk, ja. Meistens halt dann so typisch so Blumen oder irgendwelche Dinge so. Aber es ist halt so ein Typ, der braucht letztens nichts. Du kannst ihm nichts schenken, was der bräuchte. Geld, das interessiert ihn nicht. Klamotten zieht er keine an, ist das dem egal. Das heißt, was man dem halt mitgebracht hat, es hat sich dann irgendwie so eingebürgert, es waren dann Äpfel. Das war der Apple-Guru. Der hat halt, vielleicht hat er auch nur einmal gesagt, Herr Apfel, mach ich super gern. Und seitdem bringen die Leute das jedes Mal. Und da denkst du, na gut, wäre vielleicht mal Birnen auch gut. Aber wenn jetzt Birnen sagt, dann gibt es nur noch Birnen und wie auch immer. Aber Fakt ist so, dass eben so ein Attribut ist, was ihm zugeteilt wird, das mit den Äpfeln. Da gibt es sogar Geschichten von dem einen, so, der auch so ein wichtiger Internetpionier, der dort dann oder hat sogar der Richard Apple, nee, nicht Apple. Der Richard Allbert, nicht Apple, hat das nicht sogar selber erzählt. Nee, es ging noch um einen anderen. Ich glaube, es war Larry Brilliant, muss gewesen sein. Ja? Ich glaube, Larry Brilliant, das ist nämlich auch einer von denen, die dann in Kalifornien wichtig werden sollten, die aber noch den Meister lebendig erlebt haben. Und der Larry Brilliant, der hat auch so einen indischen Namen, der heißt dann Subramanium. Subramanium hat er von ihm den Namen bekommen. Der Larry Brilliant erzählt, er würde am liebsten immer nur am Fuße des Gurus sitzen und die ganze Zeit gut. Und der Guru selbst hat ihn sozusagen irgendwann, ey, du musst mal raus, weißt du, du hast hier was anderes zu tun. Und ich will dich nicht die ganze Zeit hier rumhängen sehen und nicht, dass du die ganze Zeit nur meditierst. Und der Larry Brilliant hat das erzählt, dass der Guru dann ab und an sogar mit den Äpfeln geworfen hat. Weißt du, so, los, raus jetzt mit dir. Der Apple-Guru. Und das ist wirklich so, das ist, Steve Jobs war bei ihm. Und das ist, ich meine, okay, jetzt könnte man sagen, wenn du jetzt einmal irgendwo warst, ich war in Indien, ich habe auch viele Leute gesehen, weißt du, aber das heißt ja nicht, dass ich zu denen irgendeine Beziehung habe. Aber es ist so, Steve Jobs hat eine sehr große Beziehung aufgebaut, sowohl zu dem Guru als auch zu diesem Ashram. Das ist eine wichtige Bedeutung geworden. Ja? Und Steve Jobs wiederum, der ist ja bis zum heutigen Tag, ist schon gestorben, aber es ist halt so eine einflussreiche Figur, der hat wiederum einen Haufen anderen Leute beeinflusst. Und so gibt es eine ganze Reihe wirklich wichtiger Namen, und einige davon werdet ihr kennen, die alle kurioserweise bei diesem kleinen Ashram in Indien waren. Ihr wisst, es gibt in Indien tausende von Gurus, es gibt viel größere und bekanntere, also die man auch bei uns gehört hat. Ich schätze mal, die meisten von euch werden von dem noch nie gehört haben, von dem lieben Karoli Baba. Aber nicht nur Steve Jobs war da, nicht nur Larry Brilliant, von dem ich euch schon erzählt. Und ich werde dann vielleicht zu dem einen oder anderen Namen noch ein bisschen mehr Infos geben, was das eigentlich für Leute waren. Aber jetzt nur mal schon mal rausgehauen, wer ganz bekannt ist, wer noch dort war, ist Mark Zuckerberg oder Zuckerberg, wie der Amerikaner sagt. Ich sage Zuckerberg, klingt ja auch schon, ne? Ein bisschen Feuerzangenbowle. Mark Zuckerberg, der war auch in dem Ashram. Natürlich auch hat er den Baba nicht mehr angetroffen. Er ist 74, 73 gestorben oder so. Aber der Zuckerberg war mehrmals in Indien dort beim Ashram. Also seine erste wichtige Reise hat er 2008 unternommen. Und Mark Zuckerberg hat selber gesagt, da gibt es auch Aufnahmen davon, das hat er in so einer offenen Podiumsdiskussion auf so einer Bühne, wurde er gefragt und hat das erzählt. Zeig's euch jetzt nicht, weil ich immer nicht weiß mit dem Copyright. Aber ich lese euch mal vor, was er gesagt hat, aber es ist leicht nachzurecherchieren. Zitat, was Zuckerberg gesagt hat. Steve Jobs told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. Und dann sagt er noch, seine, also dem Zuckerbergs, seine eigene monatelange Reise reinforced for me the importance of what we were doing. Ich müsste es mal so einigermaßen frei übersetzen. Also er sagt so, Steve Jobs hat ihm den Tipp gegeben, 2008. Und wir müssen uns vorstellen, Zuckerberg hat dieses Facebook schon gegründet. Aber es war so ein kritischer Moment von der Entwicklung. Es war noch nicht abzusehen, dass es dieses Mega-Monster wird. Ja? Und in dieser kritischen Entwicklung, Steve Jobs war sozusagen damals schon der Mentor auch von Zuckerberg. Und der Steve Jobs hat ihm gesagt, hey, geh nach Indien, geh zu diesem Tempel. Weil ich war selber dort, also ich, Steve Jobs, war auch dort. Und das hat mir so sehr geholfen, eine Vision aufzubauen, wohin ich eigentlich mit Apple will, wohin ich mit dieser Firma will, was ich daraus machen will und was es eigentlich geht. Und du bist jetzt an demselben Punkt. So, du hast hier eine super Idee und hast da was aufgebaut, aber jetzt, wo es so gerade so ein bisschen kritisch ist, und kritisch heißt nur Wegkreuzung, in welche Richtung entwickelt sich Facebook 2008, dort ist er nach Indien gegangen. Und dann sagt der Zuckerberg nochmal selber, dass es für ihn diese monatelange Reise super wichtig war, um zu erkennen, ich sag's mal wörtlich, the importance of what we were doing. Um zu erkennen, wie wichtig das ist, was wir machen. Und ich meine, damit spricht er so von dieser Internet-Community. Sehr interessant. Zuckerberg. Habe ich auch noch so ein Bild, glaube ich, sogar. Zuckerberg drauf. Ja, genau. Das ist auch so ein kleines Bild von dem Ashram. Ihr seht, das ist auch kein großer Ashram. Ja, das ist nicht so eine Riesengeschichte, sondern das sind kleinere Gebäude. Da können jetzt auch nie mehr als 50 oder 100 Leute irgendwie so sein. Ne? Das ist der Ashram hier vom Neem Karoli Baba, so an den Füßen des Himalaya. Da geht's los. Steve Jobs war da, Zuckerberg war da. Aber das sind noch nicht alle. Ich hatte schon erzählt von Larry Brilliant. Der ist vielleicht vom Namen her nicht ganz so bekannt. Aber was an diesem Larry Brilliant wichtig ist, der war so ein Influencer, würden wir es heute sagen. Ja, der war, vom Beruf war der eigentlich ein Epidemiologe. Eigentlich auch interessant, gerade in der heutigen Zeit, so Corona und etc. Aber er war auch ganz eng zusammen ein Freund von Larry Page, Gründer von Google. Und tatsächlich ist dieser Larry Brilliant, der lebt immer noch, der ist der erste Executive Director von Google.org. Google.org, das ist so die Charity-Abteilung von Google. Das ist unglaublich viel Geld da. Und das ist, wo mit dieser Charity-Abteilung ist, wo die versuchen halt Einfluss zu nehmen, zu gestalten, diese Welt zu gestalten. Das ist, um was es hier die ganze Zeit geht. Die Welt verändern. Ich kann mich erinnern, das war auch mal ein Motto von Google. Die Eltern euch werden sie wissen. War das nicht vor ein paar Jahren so? War da nicht immer mit Google irgendwie so ein Wahlspruch, we want to change the world oder make this world a better place oder so? Habe ich schon einige Jahre nicht mehr gehört. Aber so mit diesem Mindset sind die angetreten. Ja? Und gerade dieser Larry Brilliant, der war eben so ein Tausendsasser in all diesem, die Welt verbessern, Welt verändern, Charity. Und er hat es eben auch geschafft, eben so wichtige Leute dort mit diesem Ashram in Verbindung zu bringen. Wie gesagt, Larry Brilliant, der hat den noch live erlebt, den Guru. Er war zum Beispiel auch, dieser Brilliant, war der erste CEO, also das ist so Vorstandsvorsitzender oder sowas, von Skoll Global Threats Fund, vom eBay-Gründer Jeff Skoll. eBay-Gründer, kommt auf einmal auch rein hier. Und das ist echt interessant, diese Connection. Und zu dieser Skoll Global Threats Fund, da werden wir auch nochmal hinkommen. So. Aber dieser Larry Brilliant, jedenfalls, der hat auch über den Ashram was Interessantes gesagt, einfach nur, um so ein bisschen so seine Sicht der Dinge dazu bringen. Zitat hier, der hat gesagt, everybody in the world wants to go and see this place. It's a combination of eat, pray, love, know thyself and change the world. Das klingt jetzt erstmal für mich eigentlich total gut. Also ich meine, nicht sehr viele andere Dinge sage ich auch zu euch die ganze Zeit. Weißt du? Ich meine, know thyself, weißt du, erkenn dich selbst. Dadurch können wir auf diese Welt einwirken. Lass uns die Welt verändern. Das sind genau die Dinge, die ich auch mal sage. Und auch dieses einfache eat, pray, love, weißt du, simple life. Völlig richtig. Bin ich auch voll dabei. Ne? Der nächste in unserer Liste, und vom Namen her wurde er schon erwähnt, der auch nach Indien die Pilgerschaft auf sich genommen hat, ist Larry Page. Larry Page, auch eine der bedeutendsten Figuren im Internet und heute einer der einflussreichsten und superreichen Leute auf dieser Welt. Larry Page, Mitbegründer von Google. Und ich meine, ich brauche nicht erzählen, welche Macht Google hat, oder? Das ist der größte Konzern der Welt. Ja? Und Larry Page, also das waren zwei Typen, die Google gegründet haben, der war auch bei dem Ashram. Auch der ist dahin gegangen. Auch der hat diese Connection so. Und Larry Page, der hat da dann auch unglaublich viel Einfluss genommen auf diese ganze kalifornische Entwicklung. Ich meine, heute ist der Larry Page ist einer der wichtigsten Investoren bei Tesla Motors. Kennen wir alle. Das ist auch so gehypt. Ah, der neueste heiße Scheiß. Tesla, E-Auto und so weiter, Elektroauto. Das ist Larry Page, das steckt dort drin. Überhaupt so diese ganze Promotion von E-Mobilität und so weiter, das kommt letztens alles aus dieser kleinen Subgruppe. Ja, das ist, und heute ist es überall Thema. Das haben sich aber nicht die Menschen hier ausgedacht oder in Indien oder in China, sondern das kommt alles aus dieser kalifornischen Subkultur. Letztens aus diesem Kreis rund um Bay Area, um Silicon Valley, Palo Alto, Pasadena. Dort, das ist so ein Zentrum. Ich meine, wir können uns das gar nicht genug vorstellen, welche Größe der Einfluss von denen hat auf unser Weltbild. Weil wir, gerade die Jüngeren von uns, wir sind da reingewachsen. Wir kennen es gar nicht mehr anders. Aber interessant. Ja? Und was auch dieser Larry Page beispielsweise gemacht hat, der hat die Singularity University gegründet. Das ist auch wieder so ein Ding. Weißt du, wie das schon klingt? Singularity University. Wow. Singularität, das ist eigentlich ein Begriff aus der Physik und beschreibt ein einmaliges Ereignis. Normalerweise sind unsere Naturgesetze so, dass die eben immer wieder das Gleiche passiert. Das ist eine Wiederholung. Deswegen ist es ein Gesetz. Singularität ist, wenn etwas nur ein einziges Mal passiert. Und dann nie vorher, nie mehr später. Das ist, was die in der Physik nehmen, die den Begriff halt gerne bei ihrem Urknall. Ja, das ist Singularität. Weil das eigentlich nicht Naturgesetz ist, weil es ist nur einmal passiert. Und dann danach ist dann alles Naturgesetze so. Schwierig. Aber die nennen sich auch so eine Singularity University. Aber es ist gar keine Universität. Sondern das klingt auch wieder so verharmlosend, so als ob es eine Universität. Nein, es ist keine Universität, es ist eine Company, das ist eine Firma. Und im Grunde genommen ist es ein Think Tank. Das ist der transhumanistische Think Tank überhaupt. Es ist interessant, wo wir jetzt schon gelandet sind. Jetzt sind wir schon bei Transhumanismus. Ja? Und dort in dieser Singularity University, die witzigerweise eingebettet ist in den NASA Research Park. Ich meine, es kommt alles zusammen, ne? In dem NASA Research Park, dieses Singularity University, also ein Think Tank für Transhumanisten. Und tatsächlich ist das so, wenn du willst, die Homebase von Ray Kurzweil. Den kennt ihr bestimmt, das ist vielleicht der wichtigste Fürsprecher für Transhumanismus. Und wenn du dir eine Weile was von dem Ray Kurzweil anhörst, ist ein Riesenstar. Also in dieser Szene ist der riesig, weißt du, der ist gut. Aber wenn ich mir den anhöre, das ist echt. Das ist so verschoben. Also dieser ganze Transhumanismus ist für mich genau das Gegenteil im Grunde. Das ist so wie der Antipod von dem, wo ich stehe. Ich bin Humanist, aber das ist Transhumanist. Das ist so wie auf der anderen Seite. Spannend. Dann überhaupt ja diese Singularity-Universitäten. Nur mal, ich habe mal so ein paar raufgeschrieben, wer die alle so finanziert hat am Anfang. Also dieses transhumanistische Think Tank und so weiter. Und da sind auch ein paar interessante Partner und Sponsoren dabei. Manche kennen wir, manche vielleicht nicht. Google, Nokia, dann haben wir hier ein paar für mich unbekannte Autodesk, ePlanet Capital, Gentech. Ja, also da kommen all diese modernen Dinge kommen da zusammen. So. Und da sehen wir schon, das ist sozusagen die Vision, die von diesen Leuten kommt. Transhumanismus, E-Mobilität, change the world. Make this world a better place. Damit sind sie angetreten. So. Ja. Und was ich mich halt frage bei dieser ganzen Geschichte ist, aber wenn ihr antretet mit Make this world a better place und wenn ich dann schaue, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr die Welt einen besseren Ort gemacht? Hey, ich bin großer Fan vom Internet. Freier Fluss von Daten, freier Austausch von Daten. Das ist ein großes humanistisches Projekt. Bin ich voll dabei. Aber wo stehen wir denn jetzt? Und wie oft haben wir hier auch schon drüber gesprochen, wie gerade so Konzerne auch wie Google oder auch YouTube, die ja ein Konzern sind, die gehören zusammen, sind zwei Marken, also es ist dieselbe Firma, wie die sich mehr und mehr von diesem Anspruch doch auch entfernt haben. Früher hieß es YouTube. Ja, also du lädst hoch, dein Content. Also die Leute machen das selber. Heute, also ich weiß nicht, es wird immer deutlicher, wie große Medienanstalten, auch Mainstream-Medien, staatliche Medien, wie die da immer breiter werden in YouTube und dass eben immer weniger YouTube ist. Also das, was wir selbst machen. So. Und selbst was wir hier machen, ist in diesem YouTube-Gedanken. Wir machen es halt selbst. Wir haben kein Riesenbudget, da ist keine GEZ dahinter, sondern das ist so die Idee. Aber das verschwindet ja langsam. Und ich meine, Google ist dasselbe so am Anfang, ja, lass uns die Welt besser machen. Aber hat Google die Welt besser gemacht? Hey, heute, wenn ich mir das anschaue, so Google, dann ist es eine einzige große Datenkrake, oder nicht? Was ist denn mit Facebook? Hat Facebook wirklich diese Welt besser gemacht? Klar, da gibt es schöne Dinge. Wie gesagt, dieses Kommunizieren und dass es Leute zusammenbringt, da hat Facebook auf jeden Fall auch ganz viel erreicht. Aber auf der anderen Seite, und das brauche ich euch jetzt nicht erzählen, das ist nicht Mittelpunkt von dieser Sendung hier, das wisst ihr alle selber. Facebook, die Daten, die werden dort bei Facebook alle gespeichert. Es dient gleichzeitig, ist es auch ein wie Ausspähen von uns. Das sind doch diese großen Datenkraken erst, die unsere Freiheit und auch den freien Geist bedrohen. Das sind doch dann gerade so diese Megakonzerne. Und ich frage mich halt, und das ist so das Thema von dieser Sendung, wie kann das kommen? Ich meine, wie geht das? Zum einen kriegen die da von Indien diese Vibration und be yourself und erkenne dich selbst, schau dein Inneres an und so weiter. Alles Dinge, die ich auch sage. Aber wie kommt denn dann das als Ergebnis raus? Das ist, was ich nicht ganz verstehe. Das ist, was ich mich wirklich frage. So. Und das ist so das entscheidende Ding. Weil ich, weißt du, die sind alle, diese ganze kalifornische Subkultur, die sind alle so toll. Die sind alle so, weißt du, die machen so viele Kurse, das alles ist dort, Yoga und man, selbst bei so Google in den oberen Management-Ebenen, da sind es dann bewusste Berater und es gibt Meditationsräume und lauter Zeug, ist alles da, alles bewusst und alle haben so den Anspruch, ja, wir wollen diese Erde einen besseren Ort machen und rauskommt, das, dem wir uns heute gegenüber sehen, ob das jetzt Klimawandel ist, das ist zum Beispiel was, wo diese vorhin schon erwähnte Skoll Global Threats Fund groß aktiv ist. Wie das schon heißt, schon der Name, Skoll, das geht eben auf den Namen Jeff Skoll, Gründer von eBay, auch da, eBay. Hey, macht eBay die Welt besser? Könnt ihr nicht die Welt besser machen mit euren Milliarden? Ich meine, also ganz ehrlich, mir würden ein paar Dinge einfallen, wie ihr wirklich die Welt besser machen könnt, das Leiden von Menschen reduzieren, da würden mir gute Dinge einfallen. eBay, richtig, richtig groß. eBay-Gründer Jeff Skoll, der hat auch, das ist auch ein so selbst sehen die sich alle als so Menschenliebhaber, ja, als Anthropophilisten so, die halt irgendwie was Gutes tun für den Menschen. Und der hat dann mit seinem vielen Geld unter anderem eben den Skoll Global Threats Fund aufgemacht. Und aber was geht's da in diesem Skoll Global Threats Fund? Die beschäftigen sich mit Klimawandel, Pandemien, das ist natürlich auch super interessant, gerade heute, wo jetzt diese Corona-Geschichte sich ausbreitet. Ich weiß nicht, wann ihr das seht, Stand jetzt ist es gerade ein richtig heißes Ding. Und beispielsweise auch halt mit mehreren solchen Umweltthemen, aber auch Wasser. Und das sind diese ganzen großen Themen des, im Amerikanischen sagt man, Environmentalism. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig auf Deutsch übersetzt. Wenn ich jetzt in einem Wörterbuch nachschaue, dann kommt halt dann sowas wie die Umweltschutzbewegung. Aber hey, bei der Umweltschutzbewegung bin ich auch dabei. Weißt du, halten wir unsere Flüsse sauber, da bin ich auch dabei. Aber Environmentalism, da scheint mir noch was anderes zu sein. Das ist schon dieser Ismus. Das ist schon eine Ideologie, eine Agenda, ein Parteiprogramm, wenn du willst, geworden. Und das wird jetzt auf die ganze Welt draufgedrückt. Und das kommt von diesen Leuten. Und alles ist immer so gut gedacht und so sehr aus diesem Charity-Gedanken. Die gründen dort riesengroße Charity-Programme, alles Philanthropen. Da wird Geld reingesteckt in medizinische Programme. Das wissen wir vom Zuckerberg, ganz Afrika wird geimpft. Aber das ist dann das Nächste. Was ist es denn für eine Medizin? Ist es wirklich, was habt ihr denn gelernt in Indien? Da kommen dann diese großen Impfprogramme und das geht, selbst Gedanken von Eugenik und so weiter sind da nicht weit weg. Und das ist so der große, große Widerspruch, um den es hier geht. Also zum einen Spiritualität und wirklich in sich gehen und dann kommt sowas raus. Aber ich meine, da stimmt irgendwas aus meiner Sicht nicht. Ganz ehrlich, da stimmt was nicht. Und es gibt so viele von denen, zum Beispiel die SEVA Foundation, S-E-V-A geschrieben, oder auch dann noch eine andere Love, Serve, Remember Foundation. Das sind also so Stiftungen, die sich zum einen den Auftrag gesetzt haben, halt so die Lehre und die Message vom lieben Karoli Baba weiterzureichen, die im Grunde genommen eingebettet ist in diese alte indische, in dieses vedische Wissen. Also das, was der Neem Karoli Baba sagt, ist jetzt nichts revolutionär Neues. Das ist das, so die Message, die von den indischen Mystikern halt immer kommt. Ja. Und das verbreiten die halt mit ihren Stiftungen hier. Und da bin ich ja dabei. Ich war selber lange in Indien, das wisst ihr. Ich habe große Sympathien für Indien. Ne? Aber was ich mich frage, ist, was ist denn da der Unterschied? Warum kommen denn bei denen, die, wenn die diese indischen Vibes aufnehmen und dann mit ihrem, dann bauen die da ihre Riesenkonzerne auf, was machen die denn aus der Welt? Ey, ich bin da voll dabei, wenn wir so uns sagen, lass uns diese Welt verändern, lass uns die Welt verbessern, da bin ich voll dabei. Und sage das die ganze Zeit, das ist auch echt mein Streben hier. Aber welche Vision haben wir denn eigentlich vom Leben auf der Welt? Was macht denn die Welt wirklich besser? Und was haben die Leute, ich weiß, die werden es nicht hören, ja, aber wenn ich die jetzt ansprechen würde, was habt ihr denn aus der Welt gemacht? Was ist denn deine Vision von einer schönen Welt? Von einer Welt, wo wir alle zusammenleben? Wenn aber dann am Ende rauskommen diese ganzen Themen, die wir an der einen oder anderen Stelle auch schon enttarnt haben als Themen, die gegen den Menschen gerichtet sind. Eine Agenda, die gegen den Menschen geht, vor allem gegen die Masse der Menschen. Weil sie sind ja dann in irgendeinem erleuchteten Status und wird das nicht berühren. Aber ich meine, da kommen diese Programme, Eugenik, da kommen Programme, also Eugenik ist eher 19. Jahrhundert, aber es ist dieselbe Tradition. Heute sind wir halt im Transhumanismus gelandet. Hey, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das ist schon 2-3 Jahre her, habe ich mal eine Sendung gemacht, auch wirklich spannende Sendung, wo um diese Zusammenhänge, also von Eugenik und Transhumanismus, dass es zum Teil dieselben Familien sind, dieselben Leute sind, die diese Dinge durchziehen. Und die sind hier direkt verbunden mit dieser kalifornischen Counterculture. Und die wiederum, ey, die hat einen dermaßen großen Impact auf die Welt, weil sie sind eben, es ist Google, es ist eBay, es ist Facebook, es ist YouTube. Die schicken die Welt in eine Richtung. Und ich frage mich, woher das kommt hier. Hier noch wichtig. Hey, wo ist mein Bild denn hier? Da fehlt ja was. Oh. Na gut, lassen wir das weg. Noch wichtig wäre, in diesem Zusammenhang möchte ich es wenigstens erwähnen, das Esalen-Institut. Esalen, also es wird geschrieben, wie man spricht, Esalen, Esalen-Institut in Kalifornien. Das ist auch so, das Institut, das klingt dann immer so nach, wow, halt irgendwie ganz seriös, irgendwas Universitätsmäßiges. Letzten Endes ist es nur so ein Hangout, wenn du willst, für Leute aus dieser kalifornischen Counterkultur. Wunderschön gelegen, direkt an der Küste, irgendwo zwischen San Francisco und L.A., also am Pazifik. Das ist so eine Steilküste, ich habe ein Foto dabei gehabt, Steilküste. Und dann da unten siehst du dann so ein paar kleinere Gebäude, die sich da so an diese Steilküste schmiegen. Und im Grunde war es einfach nur ein traumhaft schöner Ort und der über die Jahrzehnte hinweg ein im Grunde um die Headquarters waren, das Hauptquartier für diese ganze spirituelle, wenn nicht gar New Age-Bewegung, die in Kalifornien halt losging und die dann eben in die ganze Welt rausgegangen ist. Dort bei diesem Esalen-Institut, dort sind alle möglichen Workshops halt gewesen. Und wie gesagt, im Einzelnen sind die alle gut, interessante Sachen. Ob das Yoga-Workshops sind, ob das auch neue Möglichkeiten waren, das Verhältnis Körper-Geist rauszufinden. Zum Beispiel sowas wie die Gestalttherapie wurde dort entwickelt. Von, ich glaube, Perl hieß der Mann, hat das im Esalen-Institut entwickelt. Es gab Workshops, was weiß ich, alles schamanischer Kram, alles Mögliche. Und bei den einzelnen Dingen ist ja interessant. Weißt du, ich beschäftige mich auch mit dem einen oder anderen. Aber im Großen und Ganzen, was die daraus gemacht haben dort in Kalifornien, ist das Fundament für das New Age, für diese ganze New Age-Bewegung setzen. Und die halte ich auch für, das ist im Grunde eine Mogelpackung, das ist im Grunde gegen uns gerichtet. Und das große, die große Frage, die ich mir hier stelle, ist, wie konnte das passieren? Liegt es an den Lehrern? Ist etwa schon die Lehre, die von dem Neem Karoli Baba ausgeht, ist das schon die falsche? Oder haben die diese ganzen Westerner, die sich da mit dieser, die aus Indien diese Kraft schöpfen und da Energie rausziehen? Das tun sie zweifellos, sagen sie selber, sagt der Steve Jobs selbst. Ey, boah, das hat mich so inspiriert. Das sagt der Zuckerberg 20, 30 Jahre später. Boah, das hat mich so inspiriert. Danach wusste ich, wohin ich will mit Facebook. Okay. Liegt es daran oder haben diese mächtigen Leute einfach das irgendwie falsch verstanden? Ist das eine falsch verstandene Spiritualität? Weil was wir dort sehen, ist doch im Grunde genommen ein Narzissmus. Weißt du, so eine Eigenliebe, das ist letztens ein Kopftrip, das ist ein Ego-Trip. Das Ego ist doch verstärkt. Hey, von ganz ehrlich, von welchem spirituellen Fortschritt sprecht ihr denn eigentlich, wenn du dann sowas aufbaust wie eine Datenkrake, weißt du, die die Welt aussaugt und dann gleichzeitig auch direkt mit den richtig mächtigen Gruppen in der Welt so kokettiert? Ganz ehrlich, dann hast du keinen spirituellen Fortschritt gemacht. Oder du verstehst nicht, was Spiritualität bedeutet. Und vielleicht ist sogar das Wort Spiritualität schon, was dann in die falsche Richtung führt. Da ist jedenfalls ein Widerspruch da. Und ich kann ja selber sagen von mir, ich war auch lange in Indien und das hat mir auch so tief ist mir das eingefahren und hat mir so viel gegeben, aber irgendwie was ganz anderes. Ich bin da voll bei euch, bei den Leuten. Das heißt, ey, discover yourself. Das wichtigste Buch zum Beispiel, was der Ramdas geschrieben hat, das heißt, glaube ich, Be Yourself. Das ist ein Bestseller. Das ist mega einflussreich in Amerika. Und das ist gut, das ist gut. Ja, be yourself, das sage ich auch. Was ich mich frage, ist, wenn du wirklich bei dir selbst schaust, was entdeckst du denn da? Wie kommt, ist das die Vision, die in deinem Inneren drin ist? Die Vision, wow, ich baue ein weltweites Imperium auf und habe so viel Macht und dann verändern wir die Welt. Und das bist du auf einmal bist du nämlich ganz nah auch an diesem alten fabianischen Gedanken. Ihr erinnert euch, die Welt schmieden, weißt du, so bis es zum Glühen kommt. Das ist, was die machen. Und dann frage ich mich, was ist das daraus geworden? Diese ganze Art von Spiritualität ist kein echter Fortschritt. Weil das bringt diese Leute offensichtlich, das sage ich jetzt so, das bringt die Leute dort nicht ins Herz. Und hier drin wohnt die Seele, hier im Herz, nicht hier oben im Kopf. Hier oben wohnt das Ego. Und das ist bei denen so aufgeblasen. Mega Ego haben die Leute. Und dann glauben die, es wäre spirituell. Und glauben sie, das wäre irgendwie, würde sie jetzt zu besseren Menschen machen. Im Letzten ist es vielleicht sogar derselbe Irrtum, dieselbe Hybris, wie wir es auch schon vor ein paar Folgen, wenn ihr euch erinnert, wo wir über die bayerischen Illuminaten gesprochen haben. Das ist genau das Gleiche. Das ist auch diese Überheblichkeit, dieser Irrtum. Wir sind die Illuminaten, die Illuminierten, die Erleuchteten, weil nichts anderes heißt das. Und das spiegelt, das kommt jetzt hier wieder. Und ich würde diese Leute fragen, was habt ihr diese Welt denn besser gemacht? Was ist denn eure Vision? Und warum ist es denn jetzt bei jemandem wie mir ganz anders? Hey, ich habe mich dem auch hingegeben. Gut, ich war nie bei irgendeinem Guru. Das heißt, ich habe mir Gurus angeschaut, aber ich bin von keinem Guru jetzt irgendwo von keinem Menschen da irgendwie der Schüler oder sowas und übernehme dem seine Lehre. Das habe ich euch schon mal erzählt. Meine eigene spirituelle Connection, wenn du willst, die ein Berg ist, habe ich euch schon erzählt. Gibt es auch eine schöne Folge drüber. Kann ich euch nur empfehlen. Aber wie auch immer, ich sympathisiere mit diesem ganzen Indien und so. Aber ich frage mich, warum ist bei euch was anders rausgekommen als bei mir? Was entdeckt ihr in euch selbst? Also wenn ich bei mir selbst schaue, weil das, was ich euch sage, das mache ich auch die ganze Zeit. Hey, schau in dir selbst, was erkennen, dass du ein lebendiges Wesen bist, dass deine Seele ist. Und wenn du das in dir drin erkennst, boah, da gehen auf einmal so viele Türen auf, so viele Resonanzen und dann resonierst du mit oder bist in Beziehung mit anderen lebendigen Seelen und wow. Und da entsteht ein völlig anderes Bild. Weißt du, und dann, aber es ist, was auch Teil ist von dieser Selbstschau, wenn du schaust, wer bin ich? Also bei mir ist es schon auch, dass ich auch erkenne, wow, also ich erkenne auch einfach mein Erbe an. Das, was ich bin als Deutscher, als Europäer, als Bayer, um nochmal ein kleineres Ding zu geben. Ich habe euch schon mal erzählt, so wie ich das selber sehe, weißt du, wie so eine Spirale der Identität. Ganz im Kern bin ich wirklich nur ich so, was auch immer das ist. Dann kommt irgendwann Frank, dann kommt irgendwann meine Familie, dann kommt irgendwann vielleicht die Region, wo ich aufgewachsen bin, dann kommt vielleicht Deutschland, dann kommt vielleicht Mitteleuropa, Europa, westliche Kultur, weißer Mann und dann kommt vielleicht irgendwann Familie der Menschheit oder sowas. Ja? Und dann kommt irgendwann eingebettet halt, alles ist eins. So ist es wie so eine Spirale aufgebaut. Und wenn du jetzt, und das nenne ich einen wahren spirituellen Fortschritt, dann diese Spirale halt eintauchst in dir selbst und es halt erkennst, dann lernst du was über dich und über das, was du wirklich bist. Aber was ich dort entdecke, ist halt, ey, du entdeckst deinen Platz dort, wie so in so einer Perlenkette, in so einer langen Kontinuität. Das Entscheidende ist, man erkennt, dass man mit allem verbunden ist. Und wenn du mit allem verbunden bist und wenn du es nicht nur als glaubst, sondern wirklich spürst, dann entwickelst du auch sowas wie eine Empathie für andere Wesen. Und da ist es völlig das Gegenteil von der Vision her, oh, ich baue jetzt hier so eine Datenkrake auf und dann wäre ich dann der Big Boss. Und dann, das ist genau das Gegenteil. So du baust eine Liebe zum Leben auf. Aber bei den Leuten scheint mir ja das Ego gestärkt zu sein. Und das Ego zu stärken ist genau das Gegenteil von spirituellem Fortschritt. Das ist sogar spiritueller Rückschritt, würde ich sogar nennen. Oder es ist von Anfang an, und das stelle ich auch nur so als Frage im Raum, ist von Anfang an ein Schieben in die falsche Richtung von Leuten. Hier, du gehst mal da lang. Ja. Weil die Frage muss ich dann schon auch dem Nim Karoli Baba stellen. Ey, wenn du es wirklich siehst, und der Nim Karoli Barber, und es erzählen auch viele von den Jüngern, also wie Larry Brilliant und auch eben der Richard Allbert hat das erzählt, der, so einer wie der Karoli Barber, und ich will es gar nicht bezweifeln, weil ich habe echt in Indien auch krasse Leute getroffen, der schaut durch dich durch. Du siehst den und der sieht alles bei dir. Der sieht auch deine Zukunft. Der sieht auch, oh, guck mal an, da kommt dieser junge Steve Jobs an. Oh, da sehe ich aber echt ein großes Ding. Aber wenn er das gesehen hat, warum hätte man nicht irgendwie den noch auf einen besseren Weg schicken können? So? Das ist die eine Frage, aber ich kann sie nicht beantworten. Weil, wie gesagt, grundsätzlich, wenn ich mir den Neem Karoli Barber anschaue, dann erkenne ich halt, mei, das ist halt Indien. Das ist ein ganz einfacher Mann. Gibt nichts, was ich dem vorwerfen kann. Ich glaube jetzt nicht, wie das jetzt vielleicht irgendwelche Hardcore-Christen sehen, ah, das ist irgend so ein Teufelsbarber oder sowas. Das glaube ich keineswegs. Aber die Frage ist schon, muss man sich schon stellen. Hast du das, wenn du das siehst, ich meine, konnte man den jungen Jobs nicht auf einen anderen Weg gehen? Also ihm halt, das heißt ja nicht, dass du dem bestimmst, aber halt dem, in dem die Liebe entzünden und auch vielleicht so eine Demut vor dem Leben. Aber was all diese Typen, von denen ich hier rede, diese Namen, was sie alle nicht haben, ist Demut. Das ist genau das Gegenteil. Das sind super erfolgreiche Geschäftsleute, weil sie eben auch so ein starkes Ego haben. Und aus diesem Ego heraus dann ihre Geschäfte aufbauen. Und dann frage ich mich, ist das die Lehre? Ist das, aber dann haben wir davon nichts. Ja, und wie gesagt, aus diesem Gedanken, dieses Aufblähen von Ego, das ist so das Grundmilieu, was dann in Kalifornien diese ganze Counterculture dann halt groß werden lassen. Und heute, jetzt ein paar Jahrzehnte später, sind das mit die entscheidenden Spieler hier auf dieser Welt. Und was noch interessant ist, ich habe euch von diesem Esalen-Institut gerade erzählt. Einer, der eng verlinkt ist mit diesem Esalen-Institut, und zwar von Anfang an, schon Anfang der 60er, also schon bei der Gründung und dann auch die ganze Zeit hindurch, 60er, 70er Jahre, das ist Aldous Huxley. Jetzt Kenner von euch, da reicht es eigentlich schon, wenn ich das nur sage, weil die Kenner von euch werden wissen, was das bedeutet, Aldous Huxley. Aldous Huxley ist nicht nur ein bekannter Autor, dessen Bücher natürlich in dieser Counterculture wichtig waren, zum Beispiel The Doors of Perception, nach denen sich die Band The Doors benannt haben und so weiter. Nicht nur das, sondern die Kenner unter uns werden es wissen, weil auch da, ich habe das ja intensiv auch hier vorgezeigt, Aldous Huxley, das ist eine ganz besondere Familie, die Huxleys. Sein Bruder Julian Huxley ist hier Gründer von UNESCO. Und die Huxleys sind über mehrere Generationen eng verwoben in ein ganz kurioses privates Eugenikprojekt von ein paar englischen Familien. Nämlich die Huxleys, die Galtons und die Darwins. Und die, wie ist denn noch, Wedgwood, glaube ich noch. Habe ich das letzte Mal gesprochen? Ja. Ah, egal. Diese Connection ist super wichtig. Das sind mit die mächtigsten Menschen so auf der Welt, also die so einen Einfluss nehmen. Das ist auch, ich habe es auch da versucht, euch das zu erklären. Also es ist auch um diese, wie hießen sie nochmal, um die Luna Society ging, wo das ja losging mit diesen Darwins und Galtons und so weiter. Deren Anspruch. Und deren Anspruch ist es eben auch, diese Welt zu verändern. Wir gestalten die Welt. Wir starten jetzt mit Industrialisierung. Aber bei denen war es eben auch dieser reine Materialismus. Und heute, wenn ich mir jetzt diese Leute anschaue, die Jobs und die Skulls und die Pages und Zuckerbergs und so weiter, dann sind das im Grunde genommen im Geiste die Nachfolger von denen. Also wieder, die verändern die Welt. Die bestimmen, in welche Richtung das geht. Und wir kriegen das gar nicht mit. Wir glauben ja, so halt Demokratie machen, wir machen ja die Gesetze, aber nein. Es geht um die große Richtung. Wohin wird überhaupt geforscht? Was sind die Themen unserer Zeit überhaupt? Warum müssen wir uns jetzt eigentlich mit Transhumanismus beschäftigen? Hat sich das irgendjemand, wo kommt das her? Warum sind diese Themen auf einmal alle so super groß und so stark? Die kommen von diesen Leuten. Ja, und was haben Sie da für eine Spiritualität gelernt? Und wie gesagt, bei diesem Esalen-Institut ist also dieser Aldous Huxley eine der einflussreichsten Figuren dort. Der dort ständig auch als Lehrer war, zum Teil auch dort abgehangen hat. Wie gesagt, es war auch so eine Art Kommune. Da konntest du auch ein paar Wochen in den besten Zeiten nice Sex, Drugs und Rock'n'Roll auch leben. So, es war High Life dort in diesem Esalen-Institut. Natürlich alles privat und alles schön reich und vom Feinsten so. Es ist eben kein Straßenprogramm. Also übrigens so, tatsächlich hat in den Ende 80er, Anfang der 90er, da hat mal irgendjemand auf das Eingangsschild, also nicht direkt bei dem Haus, sondern das Eingang, wo dann der Weg dann zu dem Gelände geht, auf das Schild so ganz groß raufgemalt, irgendwie so ein Graffiti. Und der Spruch war, glaube ich, sowas wie Jive shit for rich white folk. Also im Grunde genommen nichts anderes, heißt so frei übersetzt wie Narreteien für reiche weiße Leute. Und das trifft durchaus so einen Punkt. Das ist halt die ganze Zeit, was das durchzieht, ist sowas Elitäres. Aber das ist es. Es ist elitär. Es sind Eliten. Und uns erzählen sie aber auf einmal was von New Age und dein Bewusstsein verändern. Aber welche Richtung verändert ihr euer Bewusstsein? Und bei diesem Esalen-Institut, wie gesagt, das ist sozusagen das Zentrum, auch wo von dem aus Aldous Huxley so sein Wirken hatte in Kalifornien. Und über diese Connection Huxley dann rein zu den wirklich Mächtigen dieser Welt, habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Und es ist hier genau am Punkt. Spannend ist auch, hier mal so eine kleine Liste, es gibt noch viel mehr, aber nur mal so ein paar Namen, die mir aufgefallen sind, von Leuten, die alle schon in diesem Esalen-Institut irgendwann mal zugange waren, als Lehrer, die dort Workshops angeboten haben oder Kurse. Das ist eigentlich echt eine interessante Liste, nur mal so ein paar. So, ja. Joan Baez, die berühmte Sängerin. Frithjof Capra, kennt ihr den noch? Hey, die Älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern. Ich habe von Frithjof Capra schon mehrere Bücher gelesen. Das war so, der gilt auch als einer der ganz großen Lehrer, weißt du, so der so Bewusstseinslehrer. Aber ich habe das in jungen Jahren gelesen, aber mich langweilen solche Bücher eigentlich schon ewig. Ich kann damit nicht mehr viel anfangen. Aber ich kenne den. Carlos Castaneda. Oh, natürlich, kennen wir alle hier. Der Weg des Kriegers, Carlos Castaneda. Großartige, super erfolgreiche Bücher auch. Aber ey, die Figur auch, habe ich es euch nicht irgendwann schon mal erzählt? Ich glaube schon, deswegen gehe ich nicht weiter darauf ein. Aber Carlos Castaneda, ey, puh, auch sehr, sehr dubioser Charakter. Deepak Chopra. Auch einer der großen New Age-Autoren. Albert Hoffmann, ja, der Albert Hoffmann aus der Schweiz hier, LSD-Erfinder, Basel. Ken Kesey, das ist der Typ, der das Buch geschrieben hat. Nee, doch, hat er es geschrieben? Ich glaube schon. Eine flog übers Kuckucksnest. Auf jeden Fall Ken Kesey, Mary Pranksters, einer von den wichtigsten Figuren, auch in der Verbreitung von LSD und so ein LSD-Jünger. Aldous Huxley, habe ich schon erwähnt. Terence McKenna, auch super spannend. Auch der so ein Held, eine Ikone der Counterculture. Das war einer der ersten, die so auch in den 60ern geschrieben haben, von psychedelischen Pilzen und so weiter. Und Terence McKenna, auch da alles ja Dinge, die ich durchaus auch interessant finde. Aber ich frage mich, was ist der Unterschied? Warum kommt bei euch dann sowas raus? Was läuft dort anders? Ja? Jerry Rubin war dort. Hier der berühmte Do-It, der auch, war das nicht sogar der auf Woodstock von Pete Townsend von der Bühne geschlagen wurde? Das ist ein 60er-Jahre-Aktivist, White Panthers und so weiter. Jerry Rubin. Arnold Toynbee. Das ist wieder eine ganz andere Connection. Nur mal kurz erwähnt, auch super spannender Name, wenn ihr da mal recherchiert, wer das ist. Englischer Historiker, London School of Economics. Und ich hatte es euch schon mal gesagt, London School of Economics, eine der renommiertesten Wirtschafts-Sozialforschungsschulen, aber im Grunde direkt 1 zu 1 Fabian Society, von denen gegründet. Das ist sozusagen deren Schule, wo die ihre Top-Fabians entwickeln. Und auch da, seht ihr die Links. Das ist das Entscheidende. Kalifornische Counterculture, all diese New Age-Geschichten oder und wie gesagt, viele Einzelne von denen sind gut. Ich sag nichts dagegen, mach Yoga. Es ist okay, wenn du Yoga machst. Aber glaub nicht, dass du deswegen wirklich einen spirituellen Fortschritt machst. Da bin ich mal, ja, weiß ich nicht. Aber tut dir bestimmt gut und es ist alles gut, was dein Bewusstsein erweitert und vielleicht gesünder macht. Do it. Aber hier ist es sind diese Dinge auf einmal eng verlinkt mit den richtig Mächtigen. Versteht ihr? Und das ist, was mich so zutiefst irritiert. Ähnlich wie schon bei anderen Themen hier, Laurel Canyon, Rock'n'Roll und wie geht das zusammen? Warum gehen die in diese Richtung? Ja? Das ist das, was ich nicht verstehe. Na gut, aber war noch hier bei diesen Lehrern. Alan Watts, auch so ein früher Psychedeliker, auch super interessant. Und unter anderem auch hier Robert Anton Wilson. Hat auch auf dem Esalen-Institut gewirkt. Robert Anton Wilson, bei dem es nicht klingelt, das ist der Hauptautor, das waren eigentlich zwei Typen, aber der ist der wichtigere, von der Illuminatus-Trilogie. Habe ich euch schon mal empfohlen, habe ich schon mal vorgelesen hier. Diese drei Bücher, Illuminatus-Trilogie, Robert Anton Wilson. Auch da, versteht ihr, die Bücher sind super spannend, aber man muss es im Hinterkopf halten. Auch eben diese komische Verbindung zu diesem New Age und dann von dem New Age die Verbindung zu diesen wirklich mächtigen Menschen. Und das Entscheidende ist, welche Vision von Leben haben wir? Und welche haben die? Ist das die Vision, die für uns alle gilt? Am Ende ist es dann auch wie bei den Georgia Guidestones, weißt du, so ey, nur noch ganz wenige und die sind aber dann alle erleuchtet. Aber stimmt's denn so? Wird es denn so kommen? Also ich habe da im ganz Großen, stehe ich da dagegen. Das sind alles diese Themen, Social Engineering, Transhumanismus, Climate Change. menschengemachter Klimawandel. Das ist immer das Entscheidende. Das Klimawandel ist nicht immer. Aber eben dieses, dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Die Datenkraken, diese vermeintlich unter dem Deckmantel von Charity und Wohlfahrt, die Impfprogramme, die laufen, über ganze Kontinente gezogen werden. All diese Dinge, ist das eure Vision? Und ist das eine spirituelle Vision? Ist das eine Vision, die aus dem Herzen kommt? Das ist genau das Gegenteil. Das ist Ego. Das ist das Gegenteil. Das ist gerade mal nicht spirituell. Und diese ganzen Leute und tatsächlich durchzieht es diese ganze kalifornische Szene und tatsächlich durchzieht es, geht es bis in unsere heutige Zeit auch bei uns rein, weil es eben so einen großen Einfluss hat. Der stärkt nur das Ego. Es bläst das Ego auf in den Leuten. Das ist kein wirklicher spiritueller Fortschritt. Denn echter Fortschritt, echte Selbsterkenntnis heißt, wow, du erkennst, dass du eingebettet bist in alles. Und dann entsteht Empathie. Also dann kannst du dir nicht egal sein. So, hey, wow, ich ziehe mein Ding durch und die anderen, die behandle ich wie Low-Life-Scum oder sowas. Ja? Aber das ist genau, was passiert von diesen Datenkraken. Allein das Wort Transhumanismus, wirklich, es kann nicht weiter weg sein. Ich bin Humanist. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Es geht darum, dem Menschen menschliches Leben freizusetzen, zu erleichtern, auch zu entwickeln. Und deswegen bin ich bei einzelnen Dingen voll dabei. Es ist nicht verkehrt, wenn man Yoga macht. Es ist auch grundsätzlich nicht verkehrt, gewisse, was weiß ich, psychedelische Erfahrungen zu machen mit Substanzen. Es ist vielleicht nicht für jeden das Richtige, aber dass es Teil von unserer menschlichen Entwicklung ist, hey, kein Zweifel. Aber was ist denn bei euch rausgekommen? Was ganz anders ist als bei uns eins. Und da frage ich mich, wo der Unterschied ist. Und eins vielleicht noch so ein Gedanken so abschließend, weil vielleicht mache ich da mal eine eigene Sendung auch mal drüber, so nur über dieses, also über Gurus, weil da kann man sehr viele kuriose und lustige Geschichten auch erzählen, aber es ist eben auch ein sehr ernstes Thema, weil ich mich wirklich frage, ist es so, dass jetzt nur diese ganzen Leute, die Energie, die aus Indien, die sie bekommen haben, dass sie die falsch einsetzen, also halt nicht wirklich verinnerlichen, nicht wirklich verstehen, oder ist vielleicht schon dort am Anfang was falsch. Also es ist schon in der Lehre was falsch. Geht das schon in die falsche Richtung? Und ich weiß es nicht. Das ist wirklich eine Frage, wo ich mir schon in Indien habe, ist mir schon aufgefallen. Ne? Da habe ich das schon so gesehen, weil habe ich halt auch viele so von diesen Gurus erlebt und habe mich da schon oft gefragt, wenn ich mir die anschaue und auch vor allem, wenn ich die Schüler so anschaue, ist dort wirklich spiritueller Fortschritt? Passiert dort wirklich was? Und mein Eindruck war, bei den meisten ist es auch so aufgebläht. Das bläst ihr Ego auf. Also es war mein Eindruck. Und ich frage mich das schon die ganze Zeit und möchte jetzt noch eins hier reinbringen, eben etwas, was in Indien ganz weit verbreitet ist, aber nicht nur in Indien und was jetzt auch nicht spezifisch indisch ist, aber was in Indien eben sehr weit verbreitet ist, das ist etwas, eine geistige Haltung, die nennen wir in unserer abendländischen Philosophie, nennen wir das Solipsismus. Solipsismus, und das heißt im Grunde genommen, nichts anderes, als dass man davon ausgeht, dass es nichts anderes gibt als sich selbst. Alles, die ganze äußere Welt ist alles nur eine Projektion. In Indien, in der indischen Tradition sagt man halt, das ist alles Maya, also eine Illusion, eine Täuschung. Manchmal spricht man auch von Lila. Lila ist das göttliche Spiel. Also es ist alles nur ein Spiel sozusagen. Und die Wahrheit ist auf einer anderen Ebene, einer feinstofflichen Ebene. Ey, ich sage ja auch und wirke viel darauf hin, Leute, ey, durchdringt mal diesen Materialismus, komm mal dahinter, geh mal nicht drin rein, dann kommst du zu dieser feinstofflichen Ebene. Ja. Aber was im Solipsismus aus meiner Sicht so eine große Gefahr ist, man kann dort sein Ego halt unendlich aufblähen. Weil du kannst eben zu dem Punkt kommen und sagen, ach, das ist alles nur Maya. Aber wenn alles nur Maya ist, wenn alles nur ein Spiel ist, wenn alles nur eine Illusion ist, dann hat das natürlich auch alles keinen Wert. Verstehst du? Dann kann man auch eine Datenkrake aufbauen. So what? Ey, in mir drin ist alles, bin ich spirituell. Mit den anderen Menschen, das ist ja scheißegal, weil es ist eh nur Illusion. Versteht ihr? Das ist das Gefährliche. Diese Haltung von Solipsismus, die sorgt dafür, und das ist in Indien ein großes Problem, weil es halt so weit verbreitet ist. Und es ist nicht so, dass Solipsismus, also dass diese vedische Philosophie, dass die automatisch solipsistisch ist. Das ist keineswegs so. Überhaupt nicht. Aber es wird in Indien sehr, sehr oft falsch verstanden oder es wird solipsistisch interpretiert. Aber in Europa genauso. Und das sorgt dafür, dass so ein Ego so aufgebaut wird. Alles andere hat keine Bedeutung. Dann kann man auch machen, was man will. Ist dann scheißegal. hat er keine Konsequenzen. Und dann ist eben überhaupt nichts mehr davon wegen Empathie, dass du das spürst, hey, hier ist ein anderer lebendiger Wesen, so, das ist ein anderer Mensch, den kann ich in die Augen schauen, spüre ich was. Oder auch Tiere oder die Kraft von einem Baum. Als Solipsist ist alles immer nur Ego. Treibst du dich nur um dein Ego. Und das ist eine ganz gefährliche Haltung aus meiner Sicht. Und wie gesagt, das gilt nicht so, zeigen wir mit dem Finger auf die Inder und sagen, hey, eure ganze Kultur ist halt so solipsistisch und dementsprechend investiert ihr nicht in dieses Leben und deswegen verarmt eure Gesellschaft so, und weil ist alles egal, Hauptsache später komme ich dann in den Himmel. Aber das ist, hier ist dein Leben, weißt du, hier musst du jetzt mal was verbessern. Hier musst du mal schauen, dass du mal die Armut wegbekommst und mal saubere Lebensumstände. Das wäre viel besser für die Gesundheit, das ist irgendwelche Impfprogramme. Ich meine, versteht ihr? Dieses Leben bearbeiten, das ist wichtig. Und für mich, das ist, was mir Indien gezeigt hat, es geht darum, ganzheitlich zu werden. Es geht darum, Mensch zu werden. Und es geht eben dieses feinstoffliche, spirituelle, dieses seelische zu vereinen mit dieser Welt, mit dem Körperlichen. Und aus dieser Position heraus bin ich auch so, genau wie die, ja, lass uns diese Welt verändern. Wir können die Welt verändern. Wir können es echt eine bessere Welt machen für alle von uns. Aber welche Vision haben die entwickelt? Und welche haben unser eins? Irgendwie sind wir da auf verschiedene Richtungen. Und mein Verdacht ist eben, dass es an diesem Solipsismus liegt. Ich hatte da auch schon in Indien, das ist schon ewig her, da hatte ich auch schon intensive Diskussionen, fast schon Streit, also mit Leuten, genau zu diesem Thema. So. Weil ich das da auch schon nicht gesehen habe. Was macht ihr denn? Und was lernt ihr denn da? Was zieht ihr daraus? Ist das wirklich Fortschritt oder ist es nur so ein Ego steigern? Boah, was ich schon alles kann, was ich schon alles gemacht habe und so. Ja. Das ist hier also dieses große Thema. Und wie gesagt, Solipsismus, das gibt es auch in Europa, das ist auch ganz stark. Tatsächlich, wenn ihr das jetzt recherchiert, dann kommt ihr bestimmt als erstes so auf Descartes. Descartius, ja, französischer Philosoph. Und mehr noch, der ist nicht nur Philosoph und Mathematiker und so gewesen, sondern Descartes steht in der Zeit der Aufklärung, der ist sozusagen das Fundament von unserer modernen wissenschaftlichen Weltsicht, steht Descartes. Das ist der Materialismus, auch der Reduktionismus und so weiter. All das, was unsere Wissenschaft bestimmt, auch das ist da bei Descartes schon sichtbar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Descartes einen Solipsisten nennen würde. Das weiß ich nicht genau. Will ich mir kein Urteil erlauben. Aber Fakt ist, von ihm stammt dieses berühmte Bonmot, es ist sein bekanntester Spruch, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und was er damit gesagt hat, ist, das ist das Einzige, was du mit Sicherheit sagen kannst. Und da stimme ich durchaus zu. Ich denke, also bin ich. Das heißt, gibt einen beobachtenden Geist, wie auch immer du es nennst, das gibt's und das ist, ich bin. Mehr gibt's nicht zu sagen. Das ist die mit Sicherheit eine Wahrheit. Alles andere weiß ich nicht genau. Da stimme ich ihm durchaus zu. Deswegen weiß ich nicht, ob Descartes ein Solipsist war. Aber was ich weiß, ist, dass viele haben aus diesem Spruch eben dann so einen Solipsismus entwickelt. Und das durchzieht unsere Wissenschaft auch zutiefst. Und das ist auch mit ein Grund, warum eben auch aus unserer Wissenschaft dann oft so verantwortungslose Dinge kommen. Als ob es einfach scheißegal ist, was mit der Welt passiert. Weil, ja, das ist ja alles nur Illusion. Ich glaube nicht, dass die meisten sich das bewusst gemacht haben, aber den Solipsismus wollte ich nur eben erwähnen. Das ist keineswegs nur so eine indische Krankheit, sondern es ist eben auch bei uns weit verbreitet. Und das ist wieder eng verbunden mit dem, was ich manchmal so diesen faustischen Trip nenne. Das versteht ihr? Das sind alles verschiedene Begriffe, die aber letztens dieselbe Richtung andeuten, was bei uns nicht in Ordnung ist. Wir sind faustisch, wir sind in einer Hybris, wir sind Narzissten. Eine Gesellschaft, weißt du, die sich selbst immer höher macht. Wir sind aufgeblähtes Ego. Und das wird dann auch den Leuten verkauft als spiritueller Fortschritt. Aber hey, das ist es nicht. Ja? Und kommen wir damit so langsam zum Ende. Ich glaube, ich habe so die wichtigsten Dinge gesagt, die zu sagen waren. Das wollte ich mir gerade sagen. Ach ja, Julia Roberts wollte ich noch erwähnen. Genau, auch Julia Roberts, auch Anhängerin von Neem Karoli Baba. Das ist vielleicht nicht so signifikant wichtig, aber interessant trotzdem, weil das dann auch schon wieder diese Connection zu Hollywood aufmacht. Es hängt halt alles zusammen. Und genau, und wo wir schon bei Hollywood waren, einer von denen, das hatte ich auch noch, es war doch auch Jeffrey Skoll, ja, Jeffrey Skoll, also der Mitbegründer von eBay, der hat dann auch irgendwann eine Medienfirma gegründet, Participant Media, die so Filme machen und so weiter. Und das finde ich interessant, weil da hat er ein Zitat dazu, was so die Idee ist von diesem Participant Media. A good story, well told, can help change the world. Eine gute Geschichte, gut erzählt auch noch, kann die ganze Welt verändern. Hey, hier ist diese Hollywood-Idee in Kürze. Eine gute Geschichte erzählen, um die Welt zu verändern. Da bin ich ja dabei. Ich mache es auch irgendwo so. Im Kleinen ein bisschen. Ne? Aber was für Geschichten erzählt ihr denn eigentlich in Hollywood? Welche, und nochmal, welche Richtung verändert ihr die Welt? Was ist die Vision, die diese Leute antreibt? Ist es wirklich Liebe? Ist es Empathie? Haben die Leute jemals dieses spirituelle Gefühl bekommen von alles ist eins? I doubt it. Ja, weil anders kann ich mir nicht erklären, warum die dann die Welt in die Richtung schieben, wie sie es eben tun. Ne? Jo, gab es noch irgendwas Wichtiges? Ja, ich glaube, ich habe die wichtigsten Dinge gebracht. Was machen wir jetzt damit? Sollen wir jetzt alle aufhören, irgendwie diese ganzen Techniken zu studieren, diese ganzen Bücher über Bord werfen und so weiter? Ja, manchmal frage ich mich, ob es nicht so wäre. Ich aus meiner Sicht kann sagen, mein Lehrer, mein Guru ist das Leben selbst. Und das führt dich immer weiter so. Und da kannst du wirklich Dinge lernen und erkennen. Aber dieser Film, der auch eben so verbreitet ist. Ja. Und wie gesagt, ich habe mir so ein paar Namen vorgelesen. Ja. Wenn ich dann nur so dran denke, hey, Frithjof Capra, weißt du, wie viel Einfluss der genommen hat und so. Und dieses ganze New Age-Denken. Aber im Grunde können wir es über Bord werfen. Denn an den Taten werden wir es erkennen, oder? Stand schon im schwarzen Buch. An den Taten werdet ihr sie erkennen. Und das ist, was für Taten sind es denn? Ich erkenne jedenfalls nicht Liebe. Ich erkenne keine Weisheit, ich erkenne keine Verbundenheit zur Erde, sondern ich erkenne das alte, gute, alte Machtspiel, oligarchisches Denken. Und deswegen fühlen sich da auch so die Huxleys da auch so wunderbar wohl da drin. Und ja, das ist so das Thema hier gewesen. Jo, wie gesagt, man könnte dann noch mehr sagen zu diesem ganz grundsätzlich, zu dieser Frage, was ist eigentlich Spiritualität? Was ist eigentlich da die richtige Lehre und so weiter? Da könnte man noch mehr machen. Das werde ich vielleicht auch mal machen, weil es ist mit den Gurus, ey, ich hatte so viele lustige Geschichten auf Lager. Einige, die ich auch selbst erlebt habe. Und das ist, ja, das sind auf jeden Fall spannende Themen. Aber vielleicht für ein andermal. Für jetzt bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, die ihr mir hier geschenkt habt. Und möchte euch nochmal aufrufen dazu, wir brauchen eure Unterstützung. Die Dinge für Nuviso sind schwierig. Wir leben in einem schwierigen Umfeld. Gerade einige der Beteiligten, YouTube, Google, ihr merkt ja, das Internet wird langsam umgestellt. Wir kommen langsam weg von diesem wirklich freien Gedanken, hey, let's change this world. Weißt du, wir haben Freiheit. Wir lassen uns das nicht mehr von irgendwelchen großen Konzernen was sagen. Nein, zack, hier ist die Plattform. YouTube. Weißt du, du selber machst Programm. Wir selber machen es. Davon kommen wir weg. Jetzt kommen wir langsam wieder hin zur Macht. Und das spüren wir hier bei Nuviso. Und umso wichtiger ist es, dass wir eure Unterstützung brauchen. Und am meisten helft ihr uns, also natürlich mit jegliche Unterstützung tut uns gut, Spenden und so weiter. Und mit am meisten hilft uns aber eben so ein Premium-Abo, weil das etwas ist, das taucht in unseren Statistiken auf, dann kann man ein bisschen planen. Da gucken wir, wir haben so und so viele Premium-Abonnenten, die auch uns unterstützen. So. Das gibt halt so ein bisschen. Na, das Wort Planungssicherheit ist schon zu viel gesagt, weil ich sage, Leute, in dem Business, was wir machen, gibt es keine Planungssicherheit. Es gibt nur echt hier und jetzt und wer weiß schon, was nächste Woche ist. Aber es hilft einem ein Stück weiter. Und das würde mich freuen, wenn ihr uns auch weiterhin unsere Arbeit unterstützt. Und mein Dank auch an alle, die das bisher schon getan haben. Damit jetzt aber Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Schaltet wieder ein. Ciao.